Ja, ich möchte euch auch nochmal ganz herzlich grüßen, auch euch, die ihr von zu Hause zuschaut. Ich bin froh, dass ich heute wieder hier bin, dass es mir wieder so gut geht. Ich merke, ich bin immer noch so ein bisschen heiser, aber das soll uns heute nicht weiter stören. Sei mutig und entschlossen, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Dankeschön. Das sagt Gott zu Josua, als er ihn nochmal bestätigt und ihm Auftrag gibt, das Land Kanaan einzunehmen, zu erobern. Wer war Josua? Der hat schon ganz schön viel so in seinem Leben erlebt. Geboren ist er in Ägypten. Als Sklavenkind. Und er erlebte es, dass Gott die Gebete seines Volkes erhörte und es aus der Sklaverei befreite. Er sah, wie Mose am Meer stand und auf Gottes Wort hin das Meer teilte und wie das Volk trockenen Fußes durch das Meer hindurch in die Wüste zog und gerettet wurde, während ihre feindlichen Sklavenhalter im Meer ertrunken sind. Er erlebte, wie das Volk in der Wüste gegen Mose rebellierte und gegen Gott rebellierte und dieses goldene Kalb gebaut haben. Er erlebte, wie die Menschen an der Grenze zu Kanaan, wie das Volk an der Grenze zu Kanaan waren. Er war selber einer der Kundschafter, die das Land gesehen haben und der heiß darauf war, da hineinzugehen und wusste, wenn Gott das Meer teilen kann, dann können wir auch dieses Land erobern. Aber er erlebte, wie das Volk sich dagegen entschloss und es nicht glaubte. Und dass er wegen diesen Entscheidungen des Volkes 40 Jahre durch die Wüste wandern musste. Und jetzt steht er wieder an dieser Grenze. Jetzt ist die zweite Chance für das Volk. Und Mose ist verstorben. Er hat das Land, in das er sein Volk hineinbringen sollte, nie betreten. Er hat es nur von Weitem gesehen. Und bevor Mose stirbt, ernennt er Josua als seinen Nachfolger und setzt ihn vor den Augen des Volkes auch als Leiter ein. Und so schließt dieses Buch Josua nahtlos an die Bücher von Mose an. Manchmal sogar so nahtlos, dass man auch es das sechste Buch Mose nennt. Aber ich möchte euch den Zusammenhang von dem Vers noch ein bisschen vorlesen, ausschnittsweise aus Josua 1. Nachdem Mose, der Bevollmächtigte des Herrn, gestorben war, sagte der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Helfer Mose. Ich habe keinen Text dafür, einfach zuhören. Mein Diener Mose ist tot. Und nun mache dich auf und ziehe mit dem ganzen Volk über den Jordan in das Land, das ich euch geben will. Führe das ganze Volk Israel über den Jordan. Jetzt lese ich weiter in Vers 5. Kein Feind wird sich gegen dich behaupten können, denn ich werde dir dein Leben lang zur Seite stehen. Genauso wie ich Mose zur Seite gestanden hat. Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen und dich nie im Stich lassen. Sei mutig und entschlossen. Du wirst diesem Volk das Land, das ich ihren Vorfahren mit einem Eid zugesagt habe, als bleibenden Besitz zuteilen. Halte dich mutig und entschlossen an das, was dein Diener Mose gesagt hat. Befolge mein Gesetz, das er dir übergeben hat, und lass nicht das Geringste davon außer Acht. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin. Und denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Und ich sag's dir noch einmal, sei mutig und entschlossen. Hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Ist euch aufgefallen, dass in diesem Text allein dreimal steht, sei mutig und entschlossen. Und nicht nur das, als Mose ihn gesegnet hat, hat er das ihm zweimal zugesprochen. Sei mutig und entschlossen. Ich habe den Verdacht, dass Josua das von Natur aus gerade nicht war. Also wenn jemand mutig und entschlossen und stark ist, warum sollte ich ihm das dauernd sagen? Vielleicht war Josua von sich selber überhaupt nicht mutig und entschlossen und stark. Und deshalb bekommt er das immer wieder zugesprochen. Denn mutig und entschlossen sein ist ja auch keine Voraussetzung dafür, von Gott erwählt zu werden. Jeder von uns ist erwählt. Und wie viele von euch würden sich als mutig und entschlossen bezeichnen? Sind wir nicht alle viel öfter Angsthasen, viel zu schüchtern? Mutig und entschlossen sein, mutig und entschlossen werden, ist ein Geschenk. Ein bisschen Selbstvertrauen schadet natürlich nie, aber was Gott hier macht, er spricht Mut und Entschlossenheit in das Leben von Josua hinein. Also kein Befehl, ich kann niemandem befehlen, jetzt sei mutig. Aber als Schöpfungswort, als ein Wort, das etwas bewirkt, als eine Gabe. Und dieses Segen, dieses Schöpfungswort macht aus Josua keinen Superhelden. Es macht aus ihm einen gehorsamen und glaubenden Diener Gottes, einen Glaubenshelden. Dieses Wort wird die Grundlage, auf der sich Josuas Handeln entfalten, entwickeln können. Sie gründen sich nicht auf seine Stärke, sondern auf Gottes Versprechen. Sein Mut und seine Entschlossenheit kommen nicht, weil er sich stark fühlt, sondern weil er weiß, da ist ein Gott an meiner Seite. Es ist nicht Josua, der die Kraft hat, Wunder zu tun. Es ist Gott, der sich in Josuas Leben zeigt. Und Gott verspricht es hier. Ich verlasse dich nicht. Ich bin bei dir. Ich helfe dir. Ich mache mein Versprechen wahr. Josua wird mutig und entschlossen. Nicht, weil er sich plötzlich stark und unbesiegbar fühlt, sondern weil er weiß, Gott ist bei mir. Vers 5, kein Feind wird sich gegen dich behaupten können, denn ich werde dein Leben lang zur Seite stehen, sagt Gott. Genauso wie ich Mose zur Seite gestanden habe. Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen. Und auch in Vers 9, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Mut und Entschlossenheit, die von Gott kommt, ist nicht die Abwesenheit von Angst oder Schwachheit. Es ist die Anwesenheit von Gottes Liebe in meinem Leben. Aus Glaube und Vertrauen wird Mut und Entschlossenheit. Und Glaube und Vertrauen, das setzt voraus, ich kenne Gott. Ich vertraue nur jemanden, den ich kenne. Und das ist das, was Josua erlebt hat. Da ist ein Gott, der hat sich verlässlich gezeigt. Gott, der hält seine Versprechen. Und das ist auch ein Grund, warum wir uns immer wieder daran erinnern sollen. Gott ist treu, egal was du jetzt durchmachst. Er steht an deiner Seite. Er wird deine Kraft sein. Das ist ein Grund, warum uns Gott die Bibel geschenkt hat. Damit wir nicht vergessen und es schwarz auf weiß haben. Ich bin bei dir. Ich helfe dir. Ich liebe dich. Ich werde dich retten und dahin durchführen. Mutig und entschlossen werde ich, wenn ich mich immer wieder daran erinnere, wenn ich an diesem Wort festhalte, immer und immer wieder. Gott, ich komme nicht weiter, ich weiß es nicht. Aber du hast gesagt, du wirst mir einen Weg bahnen. Und deshalb gehe ich weiter. Gott, ich kann nicht mehr, mir gehen die Kräfte aus, ich weiß nicht mehr. Aber du hast gesagt, du wirst in meiner Schwachheit stark sein. Also verzweifle ich nicht, sondern warte auf dich. In Vers 7 sagt Gott, halte dich mutig und entschlossen an das, was mein Diener Mose gesagt hat. Befolge mein Gesetz, das er dir übergeben hat. Mutig und stark sein heißt nicht nur, hey, geh da jetzt raus und erobere mutig und stark Jericho, was als nächstes kommt. Mutig und stark heißt auch, halte dich an Gottes Gebote. Das erfordert auch manchmal Mut und Entschlossenheit. Mut entschlossen heißt wirklich, ich glaube an Gott und nicht an das, was andere mir sagen. Ich glaube Gott mehr und ich folge seinen Geboten und seinen Worten mehr als das, was mir andere sagen. Mut und Entschlossenheit. Täglich sollen die Gebote wiederholen werden. Und tatsächlich wiederholen die Juden, die frommen Juden, ein Gebot täglich zweimal. Ich meine, das ist jetzt echt nicht so, insgesamt sollten diese Gebote alle 7 Jahre einmal dem Volk vorgetragen werden. Da kann man jetzt nicht sagen, die sind jetzt alle so, es geht jetzt um die wörtliche und punktuelle und Auslegung des Gesetzes. Aber ein Gebot haben die jeden Tag zweimal wiederholt, bis heute. Und das ist so, wie die 10 Gebote, so wie sie uns im 5. Buch Mose überliefert sind, anfangen. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Kommt euch das bekannt vor? Das hat Jesus zitiert, das wichtigste Gebot. Und da bekommt Josua gesagt, befolge mein Gesetz, das ich dir übergeben habe und lass nicht das Geringste davon außer Acht. Josua ist hier auf Gottes Gesetz verpflichtet. Josua ist Gottes Werkzeug und nicht Gott Josuas Werkzeug. Also nicht, dass hier ein Irrtum entsteht, ich benutze meine Superkraft Gebet, damit ich jetzt hier alles mache, was ich will, sondern Gott benutzt mich, um seinen Willen zu tun. Das ist wichtig, dass wir uns auch immer wieder in seinem Wort und in den Geboten festhalten und mutig und entschlossen dabei bleiben. Aber halte dich an das, was mein Diener Mose gesagt hat. Das ist natürlich viel, viel mehr. Also, wir haben da den ganzen Schöpfungsbericht. Mose hat aufgeschrieben, wie das Volk gerettet wurde. Er hat aufgeschrieben, wie Abraham erwählt wurde. Die ganze Geschichte ist da. Und alles, alles soll Josua erinnern, sich einverleiben, zu seiner Identität machen. Josua war Moses Diener. Ziemlich von Anfang an. Er war Moses Schüler. Das erste Mal hören wir von Josua, als dieser Krieg gegen diese Amalekiter war. Also vielleicht habt ihr, das ist ja so klassisch, ne? Da wird Josua von Mose beauftragt, diesen Krieg zu führen gegen die Amalekiter. Und Mose steht auf dem Berg. Und solange Mose betend die Hände oben hat, wird Josua unten den Sieg erringen. Aber wenn Mose müde wird und lässt seine Hände fallen, dann verliert Josua die Kämpfe und seine Männer. Und das ist diese Geschichte, wo sich Aaron und ein anderer aus der Priesterschaft sich neben Mose stellen und ihm die Hände hochhalten. Und Josua gewinnt den Krieg. Und in diesem Zusammenhang sagt Gott zu Mose nach diesem Ereignis: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Denn ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel austilgen. Also als junger Hauptmann erlebt Josua durch Moses Gebet, lässt Gott den Sieg gelingen. Das nächste Mal lesen wir von Josua, auch im zweiten Buch, bei dem Zelt der Begegnung. Bevor diese ganze Stiftshütte so exakt gebaut war, gab es schon so eine Art Vorläufer, Zelt der Begegnung. Ihr wisst das, Gott ist vor dem Volk hergegangen, am Tag in einer Wolkensäule, in der Nacht in einer Feuersäule. Und Mose hat mit Gott ja von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Und dem Volk war das nicht geheuer. Die haben dann eine Grenze gezogen. Die haben gesagt, es ist uns, boah, also Mose, bitte, wenn du mit Gott sprechen willst, außerhalb des Lagers sozusagen. Also so, das war denen, die hatten Angst. Und so haben die dieses Lager da irgendwo auf ihrer Wüstenwanderung gehabt und immer ein bisschen außerhalb vom Lager gab es dieses Zelt der Begegnung und wenn Mose gebetet hat, ist er in dieses Zelt gegangen und Gottes Gegenwart wurde sichtbar in dieser Wolke und diese Wolke kam auf dieses Zelt hinab. Und das ganze Volk in sicherer Entfernung steht vor ihren eigenen Zelten und in dem Moment, wo sie sehen, Gottes Gegenwart kommt, fallen sie auf die Knie und sie beobachten das voller Ehrfurcht. Und Mose ist in dem Zelt, in Gottes Gegenwart und Josua ist bei ihm. Er ist der Einzige, der sich getraut hat, mitzugehen. So lesen wir in 2. Mose 33, Vers 11. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mensch mit einem anderen redet. Darauf kehrt er jeweils in das Lager zurück. Und jetzt kommt's. Sein Diener Josua aber, der Sohn Nuns, ein junger Mann, entfernte sich nie aus dem Zelt. Josua blieb da, wo Gottes Gegenwart war. Und konnte nicht genug kriegen. Er kannte Gott. Nicht nur vom Hörensagen. Er erlebte seine Gegenwart. Und nicht nur das. Josua sieht, wie Mose betet. Er sieht auch, wie Mose mit Gott ringt. Wie er Gott anbetet, auch wie er immer wieder um Fürbitte für das Volk eintritt, weil Gott mal wieder genug hat und sagt, Schluss jetzt, mit dem will ich nichts mehr zu tun. Und Mose sagt, hey Moment, das ist dein Volk. Vergiss deine Versprechen nicht. Das sieht Josua. Er ist dabei. Selbst als Mose auf den Berg geht, um Gottes Angesicht zu sehen, bleiben alle unten. Nur Josua begleitet Mose. Mit auf dem Berg. Schon im Abstand von dem, was passiert, aber er war dabei. Und die Folge von dem, was Josua mit Mose erlebt, an seiner Seite als sein Diener, es macht aus Josua einen Mann, der Gott liebt, der Gott kennt und der seine eigene persönliche Beziehung zu Gott baut, entwickelt, lebt. Der Gott liebt, weil er will nicht aus dem Zelt, er will da bleiben, in Gottes Gegenwart. Man könnte sagen, Mose, der große Führer und Leiter und Prophet, sitzt am gedeckten Tisch von Gott. Und für Josua fällt mehr ab als ein paar Brotkrumen. Er wird selbst reichlich satt. Dort an der Seite von Mose, wo er beobachten und sehen darf, wie dieser Mann mit Gott lebt. Halte dich mutig entschlossen an das, was mein Diener Mose gesagt hat. Josua hat das Privileg, in Gegenwart und unter der Leitung eines Menschen zu leben und wachsen, der vorlebt, wie eine persönliche Beziehung zu Gott aussieht. Mose erlaubt ihm, dabei zu sein. Mose zeigt sich vor Josua in seinen Stärken und Schwächen. Mose zeigt seine Sehnsucht nach Gottes Gegenwart, seine Suche, seine Liebe zu Gott. Und Josua erlebt Mose im Ringen, im Siegen, in den Niederlagen, in den Zweifeln. Und er sieht die Treue Gottes an Mose und an seinem Volk. Und das öffnet sein eigenes Herz für Gott. Und so wurde Josua selber zu einem großartigen Leiter, zu einem Glaubensvorbild, zu einer Inspiration, selbst für uns heute. In 5. Mose 34, nach dem Segen Mose über Josua, heißt es: Josua aber, der Sohn Nuns, wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Israeliten gehorchten ihm und taten, wie der Herr es Mose geboten hatte. Josua wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit. Dieser Text hat mich darüber nachdenken lassen, über geistliche Vorbilder. Ich meine, wir bringen Colin hier in diese Gemeinde. Wir beten für ihn. Er ist ein Gemeindekind. Wird er hier geistliche Vorbilder finden? Menschen, die ihm vorleben, wie eine Beziehung zu Gott aussehen kann. Und ich hoffe und bete, dass wir so eine Gemeinde sind, in dem er diese Vorbilder findet. Ich habe da sogar drüber nachgedacht. Ich meine, Kindergottesdienst, das ist ja richtig und gut, dass wir das haben. Aber ich habe wirklich so diese Woche darüber nachgedacht. Sehen unsere Kinder, wie wir unseren Glauben, unsere Beziehung mit Gott so ganz persönlich leben? Also Kindergottesdienst ist gut, aber sehen sie auch uns in unserem Ringen zu Hause? Ich habe sogar überlegt, so, wie habe ich meine Kinder erzogen? Natürlich haben wir sie im Glauben erzogen. Natürlich haben wir am Tisch gebetet. Natürlich haben sie die Geschichten gesehen. Wir haben sie in den Kindergottesdienst geschickt. Und da habe ich so gedacht, und wenn ich Colin, und also Nicolas und Vanessa, wenn ich so nachdenke, wenn ich euch einen Rat geben wollte, lasst Colin teilhaben an eurem geistlichen, persönlichen Leben. Lasst ihn erleben, wie ihr persönlich betet. Nicht nur als Familie, sondern wie ihr eure eigene Beziehung zu Gott lebt. Lasst ihn das beobachten können. Ja, wir müssen alle in diese kleine Kammer gehen und die Tür zumachen. Aber manchmal sollten wir auch erlauben, dass unsere Kinder sehen, auch in unseren Ringen, also nicht nur in den Erfolgen, auch in unserem Ringen. Und ich habe überlegt, meine Glaubensvorbilder. Und tatsächlich hatte ich in meiner Familie wirklich Glaubensvorbilder. Und ich denke da an meinen Vater. Und ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber als ich diese Geschichte hier von diesem Zelt der Begegnung gelesen habe, habe ich mich wieder daran erinnern. Also ich bin ja auf dem Dorf groß geworden, großes Waldgebiet so rundherum. Mein Vater war sehr gläubig. Und wir beide haben es geliebt, im Wald spazieren zu gehen. Mache ich bis heute wahnsinnig gern. Und wenn alle anderen dann keine Lust mehr haben, sind wir allein. Also ich manchmal allein mit meinem Vater. So, und zwar so quer. Also nicht so auf den Wegen, sondern so quer. Und mein Vater konnte auch so viel, kannte so viel und kannte sich so viel aus. Und eines Sonntags, und ich weiß nicht, wie alt ich war, Grundschule irgendwo, wollte mein Vater wieder los in den Wald. Sonntagnachmittag, also so nach dem Mittagessen. Und ich so, Papa, darf ich mit? Ich möchte mitgehen, war so schönes Wetter. Und dann hat er einen Moment gezögert und hat gesagt, ich will in den Wald gehen, weil ich beten muss. Du kannst mitgehen, aber du musst mir versprechen, still zu sein und nicht mit mir zu reden. Ich hatte jetzt, ja, natürlich, macht man, sagt man. Und so sind wir beide dann los. Und ich war still. Ich bin an seiner Seite gegangen und mein Vater hat gebetet, still. Also ich habe nicht gehört, was er sagt, aber es war vollkommen klar, wir gehen dort und mein Vater ist im Gebet mit Gott. Und während wir dort durch diese Buchenwälder gehen und das Licht von der Sonne sich durch die Blätter bricht. Und stehe ich da und ich weiß plötzlich, hier ist mein Vater, hier bin ich und hier ist Jesus. Die Gegenwart von Jesus war so stark. Ich war im Tempel, ich war im Zelt der Begegnung. Und so habe ich intuitiv gelernt, wie man betet. Ich denke auch so, ja, was hat mir meine Familie erzählt? Meine Urgroßmutter ist 1897 geboren und 106 Jahre alt geworden. Die hat mir viel erzählt. Meine Urgroßmutter war auch so eine gläubige Frau. Klein, 1,50 Meter, als in ärmsten Familien in diesem Dorf aufgewachsen, Magd in einem Bauernhof. Und dann im Ersten Weltkrieg sind alle Männer in den Krieg geschickt worden. Und meine Oma war als Magd dort mit noch einer anderen alten Dame und einem alten Mann, der gehumpelt hat und musste den Hof führen. Und ich weiß das so genau, weil diese Geschichte habe ich bestimmt 30 Mal in meinem Leben gehört, weil das für meine Oma sagte, und ich war für den Hof verantwortlich. Und dann habe ich diesen Ochsen genommen und wir haben diese Ecke daran und ich wusste, ich habe nicht die Kraft, mit diesem Ochsen diesen Acker zu bepflügen. Und ich habe gebetet und ich habe es gekonnt und es war Gottes Kraft in mir. Solche Geschichten hat mir meine Oma immer erzählt, wie sie Gott erlebt hat, ganz praktisch. Ich lernte als Kind, es gibt einen Gott und dieser Gott hilft und ist treu. Und es gibt einen Grund, warum wir mutig und entschlossen sein können. Weil es Gott gibt, der das versprochen hat, uns Hilfe und Kraft und Rettung zu sein. Wir müssen nicht aus unserer eigenen Kraft stark sein. Gott verhilft uns zum Sieg. Und wisst ihr, als nächstes muss Josua diese Stadt Jericho einnehmen. Hoch befestigt mit Stadtmauern und Gräben und einer starken Armee. Dieses Volk Israel ist ein Nomadenvolk. Das ist kein Kriegsvolk. Und er soll jetzt diese Stadt, mit dieser Stadt anfangen, Kanaan einzunehmen. Und es kostet ja, glaube ich, schon viel Mut und Entschlossenheit, mit einer Armee da loszuziehen und zu kämpfen. Aber wie viel mehr Mut und Entschlossenheit kostet es, wenn du den Posaunenchor vorschickst? Und die 7 Tage lang um die Burg herum, um diese Stadt herum, und ihre Posaunen blasen sollen, damit die dann runterfallen. Das ist Mut und Entschlossenheit, finde ich. Aber das ist genau diese Mut und Entschlossenheit, den wir brauchen. Dass Gott es tut und nicht wir. Und er hat es getan. Jesus hat den Sieg für uns errungen. Jesus hat durch seinen Tod die Mauern des Bösen, die Macht des Bösen einfallen lassen. Jesus ist Sieger. Josua und Jesus, Joshua, Yeshua, die gleichen Namen. Sei mutig und stark. Ich sage es dir nochmal, sei mutig und entschlossen. Hab keine Angst. Und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Das Gleiche sagt Jesus. Ich bin bei dir alle Tage bis zum Ende der Welt. Und mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Amen.